Willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up, Prof.
Hallo,
Prof.
Was ist denn mit dir los?
Tut mir leid. Wie geht es dir?
Frag nicht.
Okay, dann lass uns hier weitermachen.
Ja, fahren wir fort.
Die roten Kühe kommen an. Worum geht es da eigentlich?
Nun, Martin, die roten Kühe sind angekommen. Darum geht es.
Wir müssen beten, damit wir verstehen können, was hier vorgeht.
Ja.
Unser himmlischer Vater, danke, dass du uns wieder zusammenführst. Ja, wir brauchen deine Hilfe mehr denn je. Wir stehen an der Schwelle großer Ereignisse und wir brauchen deine Führung. So erleuchte unseren Verstand mit dem Heiligen Geist und führe uns durch dieses Gespräch. In Jesu Namen. Amen.
Martin, ich weiß, dass wir schon früher über diese Themen sprachen. Aber es gibt doch immer neue Entwicklungen, stimmt's? Die der Sache eine gewisse Dringlichkeit verleihen.
Natürlich, auch die Total Onslaught Offenbarungsserie wurde 2004 aufgenommen. Und alles ist immer noch relevant.
Ja.
Nur die Akteure haben ein wenig gewechselt.
Ja.
Doch die Agenda ist noch dieselbe.
Dieselbe Agenda. Es geschieht noch das Gleiche. Nun, warum sind diese roten Kühe wichtig? Und wie relevant ist das für uns? Weißt du, Martin, die frühen Kirchenväter und auch alle Reformatoren begriffen oder erkannten, dass das Israel Gottes nicht die physischen Nachkommen waren, sondern diejenigen, die alle Zeitalter hindurch, einschließlich der christlichen Ära, den Glauben Abrahams hatten.
Ja.
Wir werden jetzt nicht sagen, dass all die Kirchenväter glaubten, aber lass uns einfach mit der Reformation anfangen. Martin Luther schrieb zu Galater 6, Vers 16, über die das Israel Gottes, hier greift Paulus die falschen Apostel und die Juden an, die sich ihre Väter, ihres Erwählung und des Gesetzes und so weiter rühmten. Er zitiert Römer 9, 4 bis 5. Es ist so, als ob er sagen wolle, dass Israel Gottes ist nicht die physischen Nachfahren von Abraham, Isaak und Israel, sondern diejenigen, die mit dem gläubigen Abraham, ob jetzt als Juden oder Heiden, 3 Vers 9, an die Verheißungen Gottes glauben, die jetzt in Christus offenbart sind. Das ist die Position des Protestantismus. Das ist die Position des Paulus. Das ist auch die Position, die von den Kirchenvätern und auch unseren Pionieren eingenommen wurde.
So ist es. Aber einige Leute haben das vergessen. Tatsächlich die meisten.
Ja, die meisten Menschen scheinen das vergessen zu haben. Lass uns sehen, was John Calvin über Galater und das Israel Gottes zu sagen hatte. Das ist ein indirekter Spott über das vergebliche Rühmen der falschen Apostel, die sich brüsteten, Nachkommen Abrahams nach dem Fleisch zu sein. Es gibt zwei Klassen, die diesen Namen tragen. Einmal ein vorgebliches Israel, das es nach der Ansicht der Menschen zu sein scheint, und das Israel Gottes. Die Beschneidung war ein Deckmantel vor den Menschen, aber die Wiedergeburt ist eine Wahrheit vor Gott. Kurz, es gibt die Bezeichnung Israel Gottes denen, die er vorher als Kinder Abrahams durch den Glauben bezeichnet. Ein Zitat aus Galater 3, Vers 29. Und das umfasst alle Gläubigen, ob Juden oder Heiden, die in einer Kirche vereint waren. Das ist die reformierte Position. Lass es uns noch einmal wiederholen. Das ist die biblische Position. Warum lehnt die evangelikale Welt sie ab?
Weil sie die Pille der Jesuiten geschluckt haben.
Die rote Pille?
Wahrscheinlich.
Lass uns Grattan Guinness betrachten. Er war ein Theologe der Kirche von England und verfasste das Buch Romanismus und die Reformation. Er schreibt über den Tempel Gottes und sagt, man beachte den Ort, den der Mensch der Sünde einnimmt. Den Tempel oder das Haus Gottes. Das ist kein jüdischer Tempel und kann es auch nicht sein. Das ist ziemlich nachdrücklich, nicht wahr?
Ja, sehr eindeutig und direkt.
Paulus, der diesen Ausdruck in seinem prophetischen Porträt des Romanismus gebraucht, verwendet ihn sowohl in Korinther und Epheser, wobei er sich auf die christliche Kirche bezieht. Im zweiten Brief an die Korinther, der an Heidenchristen geschrieben wurde, sagt er, denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Im Epheserbrief nennt er die Gemeinde einen heiligen Tempel, eine Wohnung Gottes im Geiste. Für Paulus war der Tempel Gottes eindeutig die Gemeinde Christi. Das hatten sie erkannt, richtig? Das ist der Tempel, in dem sein prophetisches Augen den Menschen der Sünde sitzen sah. Es ist keine Person in einem Tempel aus Stein, sondern eine Macht in der christlichen Kirche. Ist das eindeutig?
Das ist direkt und sehr eindeutig und es ist genau das, was die Bibel sagt.
Es ist sehr biblisch. Lass uns das Zeugnis des Geisterweissagung lesen. Das Alte und das Neue Testament sind nicht zu trennen, denn beide sind Christi Lehren. Die Lehre der Juden, die nur das Alte Testament annehmen, bringt kein Heil, da sie den Erlöser ablehnen, dessen Leben und Dienst die Erfüllung des Gesetzes und der Prophezeiung waren. Und die Lehre derjenigen, die das Alte Testament verwerfen, bringt kein Heil, denn es lehnt das ab, was das direkte Zeugnis Christi ist. Skeptiker beginnen damit, das Alte Testament zu ignorieren, und es braucht nur noch einen Schritt, um die Glaubwürdigkeit des Neuen zu leugnen, und damit sind beide angelehnt.
Es ist erstaunlich, wie alt ist das schon?
Ja.
Und es geschieht immer noch.
Es ist ein alter Trick, warum die Taktik ändern, wenn es funktioniert. Das sagt der Teufel.
Genau. Er denkt sich nichts Neues aus, sondern bringt Dinge einfach erneut auf, weil die Menschen vergessen, wie es in der Vergangenheit ablief.
Gut, jetzt haben wir festgestellt, dass der Tempel, an den die Reformatoren glaubten, die Kirche ist. Und dass das Evangelium etwas Ganzes ist, das man nicht in einzelne Fächer auftrennen kann. Man kann es nicht unterteilen. Und doch wollen sie einen neuen Tempel bauen. Jedenfalls ist das laut Gershon Salomon der Plan. Die Getreuen des Tempelberges haben den Eckstein für eine Grundlegung bereit. Er ist Vorsitzender der Getreuen des Tempelbergs, die wichtigste Organisation in Israel, die sich für den Wiederaufbau des dritten Tempels einsetzt. Er sagt öffentlich, dass eine Netanjahu-Regierung eine gute Nachricht für die Aussicht auf den Wiederaufbau des dritten Tempels wäre. Und jetzt haben sie eine sehr konservative Regierung Netanjahus, was ihnen ungemein gefallen wird.
Ja, und jetzt, naja, er war erst draußen, er war weg und jetzt ist er wieder da.
Ja.
Er ist wieder Premierminister und der Hype geht wieder weiter.
Er geht wieder los. Wie wir wissen, ist der Tempelberg mit dem Felsendom beglückt. Wird das ein Problem sein oder wird das kein Problem sein?
Zu diesem Zeitpunkt ist es ein Problem. Aber mit allem, was passiert, wird es kein Problem mehr sein.
Genau, es wird kein Problem mehr sein. Ist er nun im Weg oder nicht? Steht er genau an derselben Stelle? Oder können wir etwas haben, was den Gebäuden ähnlich ist, die man schon errichtet hat? Das abrahamitische Haus. Stimmt's?
Ja. Das ist zu erwarten.
Hier ist die Lehre der Dispensation. Sie behauptet, dass Christen ein Interesse an Jerusalem und Israel haben. Lass es uns ganz deutlich machen, dass das moderne Israel, das Israel, das wir heute haben, ein freimaurerisches Konstrukt ist.
Ja.
Es ist kein biblisches Konstrukt.
Nein.
Sondern ein freimaurerisches Konstrukt.
Tatsächlich ist es eine Täuschung. Denn man nimmt diesen Bibelvers, in dem es heißt, dass Israel von überall her und aus allen Nationen gesammelt wird, und macht es wortwörtlich.
Sie machen das wortwörtlich. Wessen Plan ist das und warum? Und was ist die Agenda? Wir müssen verstehen, was die Bibel dazu zu sagen hat. Ansonsten werden die Menschen in die Irre geführt.
Ja, dann werden alle Augen davon angezogen.
Gut, dann lass uns sehen, was die Dispensationalisten dazu zu sagen haben. Christen auf der ganzen Welt sind von Ereignissen in Israel betroffen. Wie? Einmal suchen sie nach Zeichen, die auf die Wiederkunft Christi weisen. Wahrscheinlich ist eines der signifikantesten Zeichen, worauf sie warten, der Wiederaufbau des heiligen Tempels auf dem Berg Moria, der dritte Tempel, und auf die Wiedereinführung der alttestamentlichen Opfer. Das würde prophetisch vom Erscheinen des Menschen der Sünde, dem Antichristen, im Tempel gefolgt werden, der das alles wieder abschafft, um Gebeten und Opfern ein Ende zu machen. Das wird das Gräuel, das verwüstet, oder das Gräuel der Verwüstung genannt. Dann zitieren sie Daniel 8, Vers 27 und so weiter.
Wir müssen es klar und deutlich sagen, dass das nicht die wahre Lehre ist. Das, was wir hier lesen.
Nein, wir haben gerade gelesen, was Grattan Guinness zu sagen hatte. Er sagte, es ist kein Tempel aus Stein. Und der Antichrist ist kein Mensch, der in ein Gebäude aus Steinen kommen wird, sondern er ist eine Macht, die in der christlichen Kirche sitzt.
Genau.
Und sie hatten sie als das römische Papsttum identifiziert.
So ist es.
Und damit hatte es sich. Das hier ist eine ganz neue Theologie. Wir müssen nochmals wiederholen, woher sie stammt. Sie stammt aus der Feder der Jesuiten. Wie immer scheint alles Abgefallene in der Welt aus dieser Quelle zu kommen.
So ist es.
Die Dispensationalisten glauben so, wie es Lewis Schaeffer erklärte, der Dispensationalist glaubt, dass Gott durch die Zeitalter hindurch zwei verschiedene Absichten verfolgte. Eine, die mit der Erde in Zusammenhang steht, mit irdischen Menschen und damit verbundenen irdischen Zielen, während die andere mit dem Himmel im Zusammenhang steht, mit himmlischen Menschen und damit verbundenen himmlischen Zielen. Martin, es gibt also zwei Pläne, was lächerlich ist, weil wir nirgendwo in der Bibel etwas von zwei Plänen lesen. Und als die Christenheit im jüdischen System auftauchte, waren es Juden, 3000 von ihnen, die der christlichen Gemeinde hinzugefügt wurden, als der Heilige Geist zu Pfingsten ausgegossen wurde, richtig?
Ja.
Es war also eine jüdische Bewegung. Und für 3,5 Jahre blieb es eine jüdische Bewegung.
Das stimmt.
Und dann weitete es sich nach der Steinigung des Stephanus auf die Heiden aus. Der geistliche Samen von Israel kam also zuerst aus den verlorenen Kindern von Israel.
Ja.
Dann ging es zu den Heiden über.
Daraus wurde es geboren.
Richtig. Ryrie stellt fest, die Kirche erfüllt in keinerlei Weise die Verheißung Israels. Das Zeitalter der Kirche ist nicht in Gottes Programm für Israel vorgesehen. Es ist eine Einschiebung. Anders gesagt, ein Keil, der in die Zeit eingefügt wurde. Es gab eine jüdische Angelegenheit und dann einen Keil der christlichen Angelegenheit genannt wird. Und dann geht es zurück zur jüdischen Sache, was totaler Unsinn ist. Aber das glauben die Menschen. Und wir müssen zeigen, warum es totaler Unsinn ist.
Denn das wird Teil dieser Endzeitverführung sein.
Ja, sie sprechen noch über etwas anderes, wenn man lesen möchte, was Ryrie dazu zu sagen hat. Beständiger Literalismus ist das Herzstück der dispensationalistischen Eschatologie. Das würde behaupten, dass wir das Alte Testament nur für sich ohne das Neue Testament als seinen Ausleger lesen.
Stimmt.
Was lächerlich ist. Wir sahen die Aussage im Geist der Weissagung, dass man das nicht machen kann.
Wie viele Menschen wollen das Alte Testament vom Neuen abtrennen?
Viele. Christus wird auf einem buchstäblichen Thron Davids regieren müssen und die antiken Nationen wie etwa Edom, Moab und Ammon werden auferstehen müssen, um einem buchstäblichen Israel zu dienen. Was wieder unsinnig ist. Woher stammt das, Martin? Nun, es stammt aus der Feder der Jesuiten. Und warum mussten sie ein so kompliziertes System erfinden?
Um die Aufmerksamkeit von ihnen abzulenken.
Ja, denn sie waren, als der Antichrist identifiziert wurde. Und wie soll man eine ökumenische Bewegung zustande bringen, wenn jeder weiß, dass man der Antichrist ist? Dann wird niemand mit dem zusammensitzen wollen.
Genau.
Man muss also den Druck herausnehmen und die protestantische Welt schlucken, die Lügen, mit dem allen drum und dran. Also der Futurismus. Francisco Ribera war ein jesuitischer Doktor der Theologie. Er wurde in Spanien geboren und begann 1585 einen ausführlichen Kommentar zum Buch Offenbarung zu verfassen. Das war eine Antwort auf die Anklage des Protestantismus. Der Titel lautete In Sacrum Beati Ioannis Apostoli und so weiter. Es wurde im Jahr 1590 veröffentlicht. Dann wurde das von einem weiteren Jesuiten, dem Kardinal Robert Bellarmine, ausgeweitet. Er war einer der bekanntesten jesuitischen Apologeten und veröffentlichte zwischen 1581 und 1593 eine Arbeit mit einem lateinischen Titel »Wen kümmert es, wie er das nannte?« gegen die Heretiker dieser Zeit. Darin leugnete er auch das Prinzip, dass ein Tag in der Prophetie ein Jahr entspricht, und verschob die Herrschaft des Antichristen in eine zukünftige Zeitperiode von buchstäblich 3,5 Jahren. Dort warteten sie also auf diese Einzelperson, die noch kommen sollte. Aber er brauchte einen Tempel aus Stein. Wenn man es buchstäblich haben möchte, muss er buchstäblich sein. Der geistliche Tempel wurde also zu einem Tempel aus Steinen. Um diesen Tempel aus Steinen zu haben, braucht man eine Nation, Israel, Martin.
Genau.
Um eine Nation Israel zu haben, muss man sie schaffen, denn es gab sie nicht.
Denn Gott sagte, sie würde nicht wieder sein.
Euer Haus wird euch verwüstet zurückgelassen. Also über die von Jesuiten kontrollierte Freimaurerei und das Finanzsystem durch die Rothschilds und Rockefellers gründen sie die Nation Israel. Und die Menschen werden in diese Täuschung hineingefegt. Anstatt jetzt darauf zu sehen, was der Antichrist in Rom gerade macht, während er da von seinem kleinen Fenster aus spricht, sind alle Augen auf Jerusalem gerichtet und warten auf ein fiktives Individuum, das irgendwann einmal kommen wird.
Genau das passiert gerade.
Völliger Unsinn. Denn jetzt ist das ganze Thema Antichrist, das schon von Paulus angeführt und schon von Johannes angesprochen wurde und schon von Jesus zu seiner Zeit angesprochen wurde, zu einem Thema für eine zukünftige Zeit geworden, wenn die christliche Kirche nicht einmal mehr hier sein wird. Es ist für die Christenheit irrelevant. Wirf das Buch Offenbarung fort, es ergibt keinen Sinn.
Ja, es ist nur für die Juden gedacht und sie werden ihre zweite Chance haben.
Sie werden über die Edomiter und so weiter regieren, die nicht existieren. Gut. Ganz klar muss man die zwei Religionen wieder verheiraten und da spielt die Liturgie hinein, wie wir das letzte Mal besprachen. Jüdische Führer treffen Papst Franziskus und gedenken des Erlasses, in dem die Vorstellung verworfen wurde, dass Juden Jesus umbrachten. Sie wurden also von Papst Benedikt entlastet. Er nahm alle Schuld von ihnen weg. Sie hatten nichts damit zu tun. Letzten Endes waren es die Römer, die ihn kreuzigten.
Aber was tat er?
Aber auf wessen Geheiß?
Ja, und was machte er mit dem Teil, dass die Juden sagten, sein Blut komme über uns?
Nein, das ist jetzt alles weg, denn wir brauchen eine ökumenische Suppe. Wir fangen mit den abrahamitischen Religionen und dem Abraham-Abkommen an. Und wir überlassen die Protestanten der ökumenischen Bewegung und sortieren sie dort aus. In ihrer Erklärung riefen die Rabbiner die Kirche auf, sich uns anzuschließen, um den Kampf gegen den neuen Barbarismus unserer Generation zu vertiefen, nämlich die radikalen Auswüchse des Islam, die unsere globale Gesellschaft gefährden und die vielen zahlreichen gemäßen Muslims nicht verschonen. Jetzt braucht man einen gemeinsamen Feind, sodass man Freundschaft schließen kann. Und der radikale Islam ist der Feind.
Nein.
Nicht der Islam, nur der radikale Islam. Der radikale Islam bedroht den Weltfrieden im Allgemeinen und die christlichen und jüdischen Gemeinschaften im Besonderen, erklärt die Antwort. Wir rufen alle Menschen guten Willens auf, ihre Kräfte zu vereinen, um dieses Übel zu bekämpfen. Martin, ich kenne ein größeres Übel als das.
So ist es.
Das Zurückweisen von Jesus Christus ist das größte Übel, das jemals verübt wurde. Und diese Menschen sind Experten darin.
Das stimmt genau. Sie wollen Einheit und Frieden und genau einer wird weichen müssen, nämlich Jesus.
Gut, der Papst muss zumindest den Eindruck erwecken, dass er und das Judentum der gleichen Meinung sind. Er muss auch den Eindruck erwecken, dass er und der gemäßigte Islam gleicher Meinung sind. Und dann können wir frohgemut Jesus ablehnen und ein religiöses System haben, das Abraham-Abkommen heißt. Und in einem nicht vorhandenen tausendjährigen Friedensreich glücklich und zufrieden bis ans Ende unserer Tage leben. Jetzt haben wir die Sache mit Israel in Ordnung gebracht, dass sie für das, was mit Jesus passierte, in keinerlei Weise verantwortlich sind. Lass uns zu seinen Annäherungsversuchen in Richtung Islam gehen. Schauen wir es uns an.
Papst Franziskus traf in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein. Zum ersten Mal besuchte ein Papst das mehrheitlich muslimische Königreich. Während seines zweitägigen Besuches soll der Papst führende muslimische Geistliche treffen und eine Messe unterm freien Himmel abhalten. Diese historische Papstreise zielt darauf ab, in der Region eine neue Seite der christlich-muslimischen Beziehung aufzuschlagen. Sehen Sie selbst.
Die Vorstellung, dass der Papst die arabische Halbinsel, die Geburtsstätte des Islams, besucht, war noch vor ein paar Jahren undenkbar. Papst Franziskus wurde von den Herrschern in Abu Dhabi eingeladen. Der örtliche Priester Reinhold Zahner sagt, der Bischof von Rom möchte Toleranz unterstützen und eine gemäßigte Form des Islams fördern.
Nun, Martin, nachdem das erreicht ist, müssen wir etwas für den dritten Tempel tun. Donald Trump spielte eine wichtige Rolle und wir sprachen viel darüber. Sollte er eine zweite Amtszeit bekommen, wäre das sehr interessant. Aber falls nicht, wird wer auch immer in seine Fußstapfen treten, die Herausforderung annehmen und damit weitermachen, stimmt's?
Ja.
Aktivisten, die sich für den Bau eines jüdischen Tempels in Jerusalem einsetzten, sagten, Trump spiele eine ähnliche Rolle wie der persische Kaiser Kyrus der Große, der den Juden die Rückkehr aus dem Exil nach Israel ermöglichte. Die Juden lobten Kyrus auch dafür, dass er ihnen half, einen zweiten jüdischen Tempel an den Ort zu bauen, an dem der erste zerstört worden war. Wenn sie alle ihre Kräfte vereinen, können sie einen dritten Tempel haben, richtig?
So ist es.
Was, wie wir hier sehen werden, eigentlich eine Gotteslästerung ist.
Das stimmt, wir kommen noch dazu.
Sie hatten Breaking Israel News und zeigten Kyrus und Donald Trump zusammen. Es ist interessant, dass sie ihre Schlussfolgerungen auf tief verwurzelte Bible Codes und biblische Numerologie gründeten. Das ist Spiritismus.
Stimmt.
Das ist Kabbalistik. Das hat nichts mit der Bibel zu tun.
Vielleicht kannst du kurz ein wenig erklären, was das umfasst.
Bibelcodes sind faszinierend. Sie glauben, dass Worte und Ereignisse im hebräischen Originaldokumente verborgen sind. Man muss verstehen, wie das funktioniert. Denn das Hebräische hat keinerlei Vokale. Dabei kann man es von links nach rechts, von rechts nach links, von oben nach unten und von unten nach oben lesen. Oder auch irgendwie diagonal, ganz wie man möchte.
Okay.
Man gibt das in einen Computer. Sagen wir mal, dass man nach einem Namen wie Adolf Hitler sucht. In Adolf Hitler, da hat man viele Vokale. Nimmt man die Vokale heraus, bleibt DLF übrig. Richtig?
That's Adolf,
right? Adolf wäre DLF. Und Hitler wäre HTLR.
Das war's.
Das war's. Jetzt muss man schauen, ob man bei irgendeiner Suche mit dem Computer diese Kombination auf irgendeine Ebene findet. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwo in der Bibel Hitler findet?
Sehr gut.
Irgendwo wird man Düffel doch finden, stimmt's? Dann sagt man, aha, ich habe hier Adolf gefunden. Und deshalb hat die Bibel Adolf Hitler hier kodiert geschrieben. Man kann weitermachen und die Bibel dekodieren und sie im Grunde als Ouija-Brett verwenden.
Ja, um das zu erreichen, was man eigentlich möchte.
Aber der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Man soll das lesen, was er sagt, und nicht darin nach dummen Codes suchen. Jedenfalls machen sie das so. Und Numerologie ist wieder eine ganz andere Sache. Jeder Buchstabe hat auch einen numerischen Wert. Und man kann damit ewig herumspielen. Wie viele numerische Zusammenstellungen kann man erhalten, wenn man etwas derartiges macht?
Das geschieht dann, wenn sie Numerologie und Bibelcodes verwenden.
Ja.
Sie kamen damit an, dass Trump in einer Prophetie steht und befreien wird.
Man kann mit allen möglichen daherkommen, ganz nach Belieben. Es ist wie bei Nostradamus.
Genau.
Man kann Nostradamus erst nach dem Ereignis begreifen.
Das stimmt, denn dann passt es dazu.
Sie prägen sogar eine halbe Schekelmünze, die sein Profil trägt. Das ist interessant, denn das war das Lösegeld. Sie erkennen nicht, dass sie ihre Erlösung verpasst haben.
Das war der Schekel für die Tempelsteuer.
Ja, Martin, wir wiederholen nur kurz, was in der Vergangenheit passierte, um zu zeigen, wo wir uns jetzt im Strom der Zeit befinden. Lass uns nur kurz daran erinnern, was er sagte, was Donald Trump zum damaligen Zeitpunkt sagte.
Ich stelle klar, dass die Probleme im Nahen Osten nur gelöst werden können, wenn die Menschen aller Glaubensrichtungen zusammenkommen, um den islamischen Extremismus zu bekämpfen und wirtschaftliche Möglichkeiten für Menschen aller Glaubensrichtungen zu schaffen. Betrachtet man aktuelle Geschehnisse, sieht man, wie viele Fortschritte schon erreicht wurden, die niemand für möglich hielt. Es passieren Dinge, über die ich nicht sprechen kann, aber sie sind äußerst positiv. Ich möchte der Regierung Israels und den VAE für ihren Mut und ihre Führung danken, um dieses beachtliche Abkommen zu schmieden. Es wird als Abraham-Abkommen bezeichnet werden. Ich möchte unseren Botschafter David Friedman bitten, doch zu erklären, warum wir das tun und es Abraham-Abkommen nennen. Bitte, David.
Danke, Mr. President. Und Glückwunsch an Sie als Unterhändler dieses historischen Friedensabkommens. Wie viele von Ihnen wissen, Abraham war der Vater aller drei großen Religionen. Bei den Christen heißt er Abraham, im muslimischen Glauben Ibrahim und im jüdischen Avraham. Keine Person symbolisiert das Potenzial für die Einheit zwischen all diesen drei großen Glaubensrichtungen besser als Abraham. Deshalb erhielt dieses Abkommen diesen Namen.
Ich wundere mich, warum der Mann links so lächelte, als der Botschafter sprach. Ich frage mich, ob er erkannte, dass hier etwas fürchterlich schief läuft.
Ja, wahrscheinlich. Schau, nicht jeder wird blind dafür sein.
Nein.
Aber leider ist das eine Täuschung, die einen hineinlocken kann, wenn man schläft.
Und nicht wach ist. Was nun den Tempelberg betrifft, gibt es diese Bilder, die zeigen, dass es Einheit geben kann. Der Felsendom kann dastehen und der Tempel gleich nebendran. Und vielleicht können wir auch eine christliche Enklave haben. Lass uns das in der Zwischenzeit praktizieren und sehen, ob wir ein derartiges Konstrukt bekommen. Die Juden setzen dem Imam Mahdi mit dem Messias gleich, ein Ort der Anbetung für alle Menschen, Moslems und Juden im Gespräch, den Tempel neben den Felsendom zu errichten. Sie könnten so etwas planen. Schau, wie sie in verschiedene Richtungen blicken und doch sind sie miteinander vereint. In der Zwischenzeit haben sie das Haus der abrahamitischen Familie gebaut. Richtig, Martin?
Erinnerst du dich, als wir mit der Serie vor 3 Jahren anfingen, machten wir gleich zu Beginn eine Folge, in der wir erklärten, dass sich das am Horizont abzeichnet und sie das hier planten.
Ja, jetzt ist es fertig.
Jetzt ist es passiert.
Lass uns ansehen, was sie gemacht haben. Nun, hier haben sie ihr abrahamitisches Haus gebaut. Und man hat dort 3 Religionen. Das erste Gebäude heißt Kirche des heiligen Franziskus, was natürlich auf Franziskus von Assisi hinweist. Und natürlich beinhaltet das auch den Klimawandel. Denn das ist ja das Thema.
So ist es. Und natürlich der gegenwärtige Papst Franziskus. Er wählte ja den Namen wegen Franz von Assisi.
Richtig. Das Interessante dabei ist, dass der Katholizismus, der dort in diesem Gebäude repräsentiert wird, die Versöhnung ablehnt. Deshalb ist eine Religion ohne Christus, die sich als eine Religion Christi verkleidet. Denn wenn man nicht annimmt, dass man durch des Lammes Blut gerettet ist, sondern durch eigene Werke, ist das keine christliche Religion. Es ist eine heidnische Religion.
Das ist wahr.
Dann hat man die jüdische.
Ja, die Synagoge.
Ja, die jüdische Synagoge. Und auch sie lehnen Christus als Messias ab. Dazu hat man den Islam, der Jesus Christus als Messias ablehnt. Man hat also ein Abraham-Abkommen ohne
Jesus.
Ohne Jesus.
Okay. Nun, die andere Sache ist die, dass man die katholische Kirche hat und die Moslems, die wahrscheinlich auch vom römischen Katholizismus erschaffen wurden. Man hat dort auch die Synagoge mit dem modernen Israel, die auch von den Jesuiten kommen.
Lass uns nochmals sicherstellen, dass der Messias, von dem wir reden, nicht Jesus ist. Lass uns ein Mitglied des Sanhedrin fragen, damit er die Sache für uns klarstellt.
Der Messias wird der Richter sein.
Der Messias?
Der Messias wird nicht nach dem richten, was er sieht, nach dem, was er hört, sondern nach dem, was er riecht.
Glauben Sie, dass der Messias Ben David zu diesem Tempel kommt?
Er kommt sehr bald, er ist ein Jude und er ist nicht Jesus. Wenn die Christen daran festhalten wollen, können sie daran festhalten. Aber wir ändern unser Denken nie. Wir gehen lieber nach Auschwitz zurück, als unsere Religion zu ändern. Das ist die Hauptsache. Wir sind loyal.
Was passiert mit den Christen, die diesen Messias ablehnen und an Jesus festhalten?
Das werden wir sehen. Wir werden sehen. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht der Messias.
Martin, er sagt, der Messias ist ein Jude und er ist nicht Jesus. Wenn die Christen das glauben wollen, ist es ihr Problem. Aber er ist nicht Jesus und sie werden es nicht akzeptieren. Lieber gehen sie nach Auschwitz zurück. Nun, ich hoffe, dass sein Wunsch nicht wahr wird. In einer anderen Form. Denn bald werden sie Rechenschaft ablegen müssen, weil sie Jesus Christus abgelehnt haben. Und das schon zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal. Martin, es ist ziemlich klar, dass Jesus nicht Teil der Gleichung ist. Wenn die Wahrheit, wie sie in Jesus ist, nicht Teil der Gleichung ist, dann befindet es sich außerhalb der Wahrheit.
Vollständig. Und man kann nichts damit zu tun haben.
Nein, man kann nichts damit zu tun haben. Es ist eine völlige Täuschung. Es ist eine Erfindung eines jesuitischen Gedankens. Und es sollte von jedem komplett abgelehnt werden, der eine biblische Grundlage hat. Also schau dir die biblische Grundlage an. In der Bibel hat man eine sehr hervorstechende Lehre, die auf vielen Ebenen funktioniert. Nämlich die Sache mit Typus und Antitypus. Lass uns zum Buch Companion to the Bible von Barrows gehen und fragen, ob sie uns eine Definition von Typus und Antitypus geben können. Nun, hier heißt es, ein Typus ist ein von Gott bestimmtes Symbol und etwas Höheres in der Zukunft anzudeuten, das Antityp genannt wird. Manche Leute mögen sich wundern, was adumbrate bedeutet.
Nun, ich auf jeden Fall.
Lass es uns definieren. Adumbrate bedeutet im Umriss darstellen oder ein zukünftiges Ereignis anzudeuten. Ein Typus ist also etwas, was ein zukünftiges Ereignis andeutet. Das beste Beispiel, das sich finden lässt, ist das Lamm, das antitypische Lamm andeutet. Das Lamm, das der Welt Sünden hinwegnimmt, nämlich Jesus Christus. Und der Antitypus ist im Ausmaß immer größer als der Typus. Das eine ist ein Modell, das heißt eine Darstellung im Umriss, und das andere ist die Realität. Das ist eine sehr wichtige Lehre. Sobald man die einmal verstanden hat und anfängt, sie anzuwenden, kann man den schlüpfrigen Abhang des Literalismus nicht hinabgehen, wie es die Dispensationalisten machen wollen.
Denn dann zerstört man den ganzen Teil des Antitypus.
Richtig. Sobald es also zum Tempel kommt und zu allem, was sich darin befand, war alles ein Typus einer größeren Realität. Hier ist einer, der größer ist als der Tempel, sagte Jesus. Gut, er war also auch der Antitypus des Tempels. Der Leuchter war beispielsweise auch ein Typus. Jesus, das Licht der Welt.
So ist es.
Alles war eine Typologie. Und jetzt nehmen sie eine Typologie und legen es wörtlich aus. Beispielsweise die Bundeslade. Die Bundeslade bedeutet genau das, was es besagt. Den Bund, doch sie enthält so viele Typologien. Wie den Gnadenstuhl, der sich obendrauf befand. Er schirmte einen von der Verdammung durch das Gesetz ab. Er war aus reinem Gold.
Das steht für Jesus.
Es stellte Jesus dar, der einen vor der Verdammung des Gesetzes schützt, indem er die Verdammung auf sich nimmt. Es ist auch der Thron Gottes. Es ist der Platz seiner Autorität. Engel begehren hineinzublicken. Sie blicken mit Staunen und Verwunderung auf die Lade hinunter. Es steckt so viel Symbolismus und Typologie in jedem der Bestandteile des Tempels. Auch die damit zusammenhängenden Rituale, die Opferrituale, sie alle wiesen auf eine größere Realität, auf das große Opfer, das für den Menschen gebracht werden würde. Ohne Blutvergießen gibt es keine Sündenvergebung. Auch die Zeremonie mit der roten Kuh war sehr wichtig. Sie fand natürlich statt, um die Priesterschaft zu weihen. Die rote Kuh, nun das Rot symbolisiert das Blut Christi. Und wenn man sieht, dass Christus rein war, durfte an ihr kein Fehler sein. Wie beim Lamm, das musste ohne Makel sein.
Ja.
Also mussten die roten Kühe für die Weihe ohne Makel sein. Denn sogar der Priester war ein Typus für Christus. Alles war Typologie. Jetzt haben wir eine interessante neue Entwicklung. Das ist vom 22. Mai 2023. CBN berichtet, dass die Zeremonie mit der roten Kuh wahrscheinlich in naher Zukunft stattfinden kann, weil sie endlich makellose rote Kühe gezüchtet haben. Sie wurden für dieses Ereignis nach Israel verbracht. Das gibt dem Ganzen jetzt einen zeitlichen Rahmen.
Ja, auf einmal fängt es an, dem Ganzen ein Datum zu geben.
Richtig, weil die roten Kühe 3 Jahre alt sein mussten. Das ist auch sehr interessant. Der Dienst Jesus dauerte 3,5 Jahre an. Sie mussten etwas mehr als 3 Jahre alt sein. Die Typologie ist riesig.
Ja.
Sobald sie anfangen, das zu inszenieren und eine Priesterschaft weihen, bedeutet das, dass sie das Priesteramt Christi ablehnen.
Sagte er das nicht, der Sanhedrin?
Er sagte genau das. Mit anderen Worten, muss es eine Täuschung beruhen. Hier hat man einen Mann, der auf CBN News berichtet. Sogar er ist verwirrt und macht ein paar sehr wichtige Anmerkungen.
Richtig. Lass uns hineinhören.
Ja, hören wir uns an, was er zu sagen hat.
9 jüdische Priester pflügen Land auf dem Ölberg und 5 rote Kühe. All diese Bestandteile sind an Ort und Stelle und spielen, wie einige Juden und Heiden glauben, eine Schlüsselrolle für den Bau des 3. jüdischen Tempels. Einige glauben auch, dass es das Kommen des Messias anzeigt.
Die 5 roten Kühe befinden sich jetzt an einem sicheren, unbekannten Ort in Israel. Die Pläne sehen vor, sie bald zu einem Besucherzentrum nach Silo zu verlegen, wo einmal die Stiftshütte des Herrn für 400 Jahre stand. Das 4. Buch Mose erklärt, dass die Asche der roten Kuh dazu verwendet wird, Priester für ihren Dienst im Tempel zu reinigen. Um die in der Bibel erwähnte Zeremonie zu wiederholen, müssen sie mindestens 3 Jahre alt sein und in dieser Zeitspanne dürfen sie keinen Makel oder irgendetwas haben, was sie von der Zeremonie ausschließen würde. Sei es nur ein weißes oder schwarzes Haar. Laut den Mitarbeitern dieses Projekts muss diese Zeremonie auf dem Ölberg und auf einem Platz durchgeführt werden, der direkt dahin blickt, wo einmal der Tempel stand. Das Land, worauf ich stehe, das vor 12 Jahren erworben wurde, erfüllt beide Anforderungen.
Also wir haben die Priester, wir haben die rote Kuh, wir haben das Land, wir haben alles bereit, wir müssen nur noch weitere 1,5 Jahre warten.
Byron, Mitglied von Bone Israel, eine Gruppe, die sich für den Aufbau eines biblischen Israels einsetzt, arbeitet mit Rabbi Mammon zusammen und half bei der Suche nach den roten Versen in den USA. Er sagt, dass es die ersten seit 2000 Jahren wären und dass der Weg hin zu einem 3. jüdischen Tempel begann, als die Juden anfingen, aus den vier Enden der Erde ins verheißene Land zurückzukehren. Was darin gipfelte, dass Israel eine Nation wurde. Stinton sagt, dass sie planen, jeden zur Zeremonie der Roten Kuh einzuladen, die vielleicht am Passa 2024 stattfindet.
Es gibt sicherlich viele Interpretationen dazu, aber wir müssen die Worte des Propheten Jeremia im Hinterkopf behalten, dass man sich nicht einmal mehr an die Bundeslade erinnern wird. Wie kann man also einen dritten Tempel ohne die Bundeslade haben? Im zweiten Tempel gab es keine und auch nicht im Tempel des Herodes. Aber brauchen wir diese Lade wirklich, um den Tempel aufzubauen? Dann haben wir die Worte des Stephanus bei seiner Steinigung, dass Gott nicht in Tempeln wohnt, die von Menschenhand gemacht sind. Er wohnt in dir und in mir. Sind wir der dritte Tempel? Nun, ganz klar sind die Menschen dazu unterschiedlicher Meinung. Muss ein Tempel auf dem Tempelberg stehen, damit der Messias kommt? Wird der Messias diesen Tempel errichten? Falls ja, was sind diese Opfer? Genügt das Opfer Jesu für alle Ewigkeit? Als Christ glaube ich das.
Der zweite Tempel enthielt keine Bundeslade, weil sie versteckt worden war.
Ja.
Aber Jesus war die Verkörperung des Gesetzes.
Ja.
Also war er in diesem zweiten Tempel. Und deshalb war die antitypische Bundeslade tatsächlich im Tempel. Vollständig mit Gnadenstuhl und allem. Es war also da. Aber der dritte?
Ja.
Könnte der sie haben?
Nein.
Nein. Sie war also im ersten Tempel als Typus. Im zweiten Tempel war sie als Antitypus. Aber im dritten Tempel fehlt sie vollständig.
Ganz genau. Also wenn Jesus nicht dort ist, entweder durch die Bundeslade oder buchstäblich, ist es so, wie Jesus sagte. Er ist verwüstet.
Ja, es ist verwüstet, völlig verwüstet. Gut, lass uns das aus einem biblischen Blickwinkel aus betrachten. Was war überhaupt der Zweck Israels? Jesaja 49, Vers 6. Ja, er spricht, es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. Erfüllten sie diesen Auftrag?
Nein, leider nicht.
Sie kapselten sich ab und sagten, die Erlösung sei allein für sie. Der Rest würde ins Meer getrieben.
Ja, es gibt ein paar Nationen, die ähnliche Ansichten haben.
Ja. Stimmt. Johannes 3, Vers 18. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Gaben sie nicht gerade erst zu, dass sie nicht glauben?
Ja.
Sind sie also als Nation verdammt? Nicht als Einzelpersonen. Jeder hat Zugang zum Reich Gottes. Aber der einzige Weg, um ins Reich zu gelangen, ist durch Jesus. Sie haben ihn abgelehnt.
Sie haben ihn das erste Mal abgelehnt und sie lehnen ihn immer noch ab.
Das heißt, der ganze Tempelaufbau, den sie planen, und all die roten Kühe und alles, was dafür benötigt wird, ist eine Täuschung.
Ja.
Matthäus 23, Vers 27. Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter dir Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Haben sie sich geändert?
Nein.
Nein. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Matthäus 23, Vers 38.
Was bedeutet, dass es nicht mehr bewohnt sein wird?
Es ist erledigt.
Es ist erledigt.
Es ist vorbei. Macht es noch irgendeinen Sinn, einen dritten Tempel zu bauen?
Nein, es ist, wie du sagtest, eine Täuschung.
Gut, lass uns Lukas 13, Vers 35 ansehen, was er zum gleichen Thema zu sagen hat. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Und wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, da ihr sprechen werdet, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Das heißt also, nicht bis zur Wiederkunft.
Nicht jemand, der auf Erden wandelt und hingeht, um diesen Tempel zu bauen oder darin zu sitzen.
Nein. So wie er sagte, sie warten nicht auf Jesus, sie warten auf jemand anderen.
Ja.
Aber sicherlich nicht auf Jesus. Jesus sagt die Zerstörung Jerusalems in Matthäus 24 vorher. Und Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg. Und seine Jünger kamen herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Jesus aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Ist das ausdrücklich?
Sehr sogar. Definitiv.
Lass uns die Frage nach dem Warum stellen und die Frage mit der Bibel beantworten. Lukas 19, Vers 44. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen, auch deine Kinder in dir, und dir keinen Stein auf dem anderen lassen. Warum? Weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Okay, warum? Weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Was für eine Heimsuchung?
Als Jesus auf diese Erde kam.
Genau. Sie erkannten es nicht.
Nein, sie lehnten ihn ab.
Und sie verwarfen ihn. Sie übergingen es und deshalb ist das Haus verwüstet. Und solange sie ihn ablehnen und draußen lassen, ist das Haus verwüstet.
So ist es.
Gut, was ist das Haus? Lass uns mit Markus weitermachen. Kapitel 1, Vers 15. Und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Anstelle eines Tempels aus Stein war die Zeit erfüllt, dass das Reich Gottes aufgerichtet werden sollte. Das Reich Gottes.
Wann begann es?
Es begann gleich da, am Anfang. Die Zeit ist erfüllt. Und seit damals strömen sie hinein, wie es Lukas 16, Vers 16 besagt. Das Gesetz und die Propheten gehen bis auf Johannes, das ist Johannes der Täufer, stimmt's, Martin?
Ja.
Von da an wird die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigt und jeder dringt mit Gewalt hinein.
Nicht zu verwechseln damit, dass wir uns nicht mehr ans Gesetz und die Propheten zu halten hätten, weil es bis Johannes ging.
Nein, aber sie sagten vorher, dass es kommen würde und jetzt war es gekommen.
Ja.
Weil der Messias gekommen war.
Genau genommen war er gekommen, zu bestätigen, dass das Gesetz und die Propheten Bestand haben.
Und das Reich, das sich auf das Gesetz und die Propheten gründet. Und jeder dringt hinein. Seit damals muss jeder, der an diesem Reich teilhaben möchte, durch den richtigen Zugang eintreten. Und wenn man wissen möchte, wie der richtige Zugang aussieht, sollte man hingehen und sich die Pilgerreise ansehen. Dann wird man verstehen, dass man ein Dokument braucht, um hineinzukommen. Das ist die Gerechtigkeit Christi.
Stimmt, diesen Gnadenstuhl.
Markus 9, Vers 1. Und er sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Er gab auf dem Verklärungsberg eine Demonstration davon, dass das die Zeit war, in der das Gesetz und die Propheten, Mose und Elia, an seiner Seite im Reich gipfeln würden.
Ja, ich möchte das nur noch etwas deutlicher machen. Denn viele Leute nehmen diesen Vers her, um zu sagen, da gibt es einen Widerspruch in der Bibel. Denn das weise darauf hin, dass die Leute dann noch leben und sehen, wie Jesus wiederkommt.
Sie sahen das Reich, sie sahen die Macht und Herrlichkeit, die Christus umgab. Wobei er der König dieses Reiches war.
Auf diesem Berg der Verklärung.
Richtig. 2. Korinther 6, Vers 16. Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Der Typus hatte also seinen Antitypus getroffen. Der Tempel stand für Gottes Volk. Sie sollten mit dem Tempel verbunden sein, doch im Inneren des Tempels, des zweiten Tempels, war Jesus Christus. Er war die Verkörperung des Gesetzes. Das ist die Religion, die man annehmen muss. Da waren sie und sie waren der Tempel. Ihr seid ein Tempel.
Ja, es muss eine Veränderung im eigenen Herzen mit sich bringen.
Richtig.
Wie du in der letzten Folge erwähntest, Menschen mögen es, etwas Greifbares zu tun. Und wenn sie damit fertig sind, können sie sagen, ach, geschafft, ich bin in die Kirche gegangen, jetzt ist gut.
Du musst sich aber verändern lassen.
Man muss sich ändern.
Und man fängt mit der Reue an. Lass uns zu Epheser gehen. Aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wenn Jesus Christus selbst der Eckstein ist, also wir sprechen hier nicht von Steinen, wir sprechen über Menschen.
Ja.
Einer davon ist Jesus Christus. in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Wo ist also der dritte Tempel, Martin?
Hier.
Es ist die Kirche. Es ist die Kirche.
Und er besteht aus Menschen.
Ja, er ist aus Menschen gemacht. Offenbarung 3, Vers 12. Wer bewindet, den will ich zu seiner Säule im Tempel meines Gottes machen. Man muss also überwinden, richtig? Und er wird nie mehr hinausgehen und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes. Er bringt den Tempel sogar mit der Stadt in Verbindung. Und der Name, also der Charakter Gottes, ist in ihr Herz geschrieben. Mit anderen Worten, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben. Das ist das neue Jerusalem, das vom Himmel herabkommt und von meinem Gott aus und meinen neuen Namen. Der Typus hat also den Antitypus getroffen. Man kann nicht zu einem Typus zurückkehren, das ist eine Blasphemie.
Ja.
Lass uns sicher gehen. 1. Petrus 2, Vers 5. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen. Lebendige Steine. Als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Wenn man geistliche Opfer bringen soll, verneint das dann buchstäbliche Opfer?
Ja, das tut es.
Ja.
Wie du sagtest, es ist eine Ohrfeige für Gott, wenn man zu dem Buchstäblichen zurückgeht.
Ja, denn damit sagt man, der Typus traf den Antitypus nicht.
Als Jesus das erste Mal kam, war er nicht würdig. Das wird dadurch eigentlich ausgesagt.
Ja, das sagt er es im Grunde. Römer 2, Vers 28. Denn nicht der ist ein Jude, der es nach außen hin ist, und nicht das ist Beschneidung, was äußerlich am Fleisch geschieht. Nein, ein Jude ist, wer es im Verborgenen ist, und die Beschneidung ist eine Beschneidung des Herzens nach dem Geist, nicht nach dem Buchstaben. Eines solchen Lob kommt nicht vom Menschen, sondern von Gott. Gott möchte also, dass man versteht, wofür der Tempel stand. Und man muss in dieses Bild verwandelt werden. Darum geht es alles. Galater 3, Vers 29. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Es gibt also keinen buchstäblichen Samen, das gibt es nicht. Es ist ein Produkt der Fantasie.
Um die Aufmerksamkeit von allem anderen wegzuleiten.
Und von der Herzensveränderung,
ja,
der man sich auch unterziehen muss. Galater 6, Vers 15. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Über alle, die nach dieser Regel wandeln, komme Frieden und Erbarmen und über das Israel Gottes. Das ist das Israel Gottes. Kein freimaurerisches Konstrukt, das irgendwo im Nahen Osten errichtet wurde. Hebräer 13, Vers 14 besagt, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Hebräer 11, Vers 10 besagt, denn er erwartet auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und er ist der Eckstein.
So ist es. Ohne ihn wäre ein neuer Tempel vergeblich.
Wer ist also der Eckstein in diesem abrahamitischen Haus?
Nun, es ist jedenfalls nicht Jesus Christus.
Nein.
Wahrscheinlich der
Antichrist.
Der Antichrist. Er bringt das, denn das ist ein falsches System.
Ein völlig falsches System. Doch lass uns die Frage nochmals stellen. Hat Gott zwei Bräute? Hosea 2, Vers 21. Und ich will dich mir verloben auf ewig, ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Erbarmen. Er spricht zu seinem Volk durch alle Zeitalter hindurch. 2. Korinther 11, Vers 2. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Er hat also keine zwei Bräute.
Das kann auch nicht sein. Es kann nicht sein, dass eine hier ist und die andere entrückt wird. Die Christen werden dann im Himmel sitzen und die Juden auf der Erde.
Eine falsche Religion. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen, damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Jesus Christus denen gegeben würde, die glauben. Wenn Jesus nicht Teil der Gleichung ist, gibt es keine Verheißung.
Nein.
Oder 2. Korinther 1, Vers 20. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm auch das Amen. Gott zum Lob durch uns. Wenn man ihn weglässt, findet keine Verheißung Anwendung. Galater 4, Vers 7. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus.
Eindeutig.
Wenn man ein Erbe des Reiches sein will, ist man besser in Christus.
Es gibt keinen anderen Weg.
Es gibt keinen anderen Weg. Die göttliche Herrlichkeit hat den Tempel verlassen. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen. Jetzt ist die Kirche der lebendige Tempel. 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Ist das nicht sehr eindeutig?
Und es ist wunderschön, denn jetzt ist Gott nicht in einem buchstäblichen Tempel anwesend.
Sogar der Fernsehkommentator erkennt das und wundert sich, was sie machen.
So ist es. Ja, wo ist er jetzt? Er befindet sich hier drin.
Genau. Lass uns dieses Zitat aus früher Schriften lesen. Das Blut Christi und seine Jünger, die sie dem Tode überliefert hatten, kam über sie und sie wurden mit schrecklichen Gerichten heimgesucht. Der Fluch Gottes verfolgte sie und sie wurden den Heiden und Christen zu einem Sprichwort und zur Verachtung. Sie wurden entehrt, gemieden und gehasst, als ob ihnen das Kainszeichen aufgedrückt wäre. Doch ich sah, dass Gott dieses Volk wunderbar erhalten und es über die ganze Welt zerstreut hat, damit man an ihm sehen möge, wie es in besonderer Weise zum Fluch Gottes heimgesucht ist. Das ist ziemlich hart. Ja, als Beispiel.
Ja, das bedeutet, dass sie als Beispiel dienen.
Und ich sah, dass die Juden als Nation verworfen hat, dass aber doch Einzelne unter ihnen sich bekehren und imstande sein werden, die Decke von ihren Herzen wegzuziehen und zu erkennen, dass sie die Prophezeiung über ihr Volk erfüllt hat. Sie werden Jesus als den Heiland der Welt annehmen und die große Sünde ihrer Nation sehen, die ihn verwarf und kreuzigte. Einzelne der Juden werden bekehrt, doch als Nation sind sie für immer von Gott aufgegeben. Martin, das ist sehr hart. Was würde das bezüglich der Nation bedeuten, die jetzt existiert? Es ist keine Nation unter Gott.
Nein.
Es ist eine Nation unter einer anderen Macht. Das bringt sie in Übereinstimmung mit dem Rest der Welt.
Stimmt.
Denn die ganze Welt befindet sich unter dieser anderen Macht. Aber da gibt es ein Reich.
Ja.
Und man kann Teil davon werden. Man kann hineindringen.
Das kann man.
Aber es gibt da eine bestimmte Tür, die man passieren muss.
So ist es. Es gibt eine Voraussetzung. Die lautet so, wenn man bei irgendetwas Jesus wegräumt, ob in der Ökumene-Bewegung oder um Frieden und Sicherheit zu haben, irgendetwas derartiges, und dann wird einem das Haus verwüstet gelassen.
Gut, Martin, lass uns das einfach zusammenfassen. Die roten Kühe sind angekommen. Davon gibt es 5 Stück. Davon wird wahrscheinlich eine geeignet sein. Sie brauchen ja nur eine. Sie wollen die Priesterschaft weihen. Sie sahen, es wird vielleicht 2024 passieren. Das wird der erste Schritt zum Startschuss für den Tempel sein.
Mhm.
Und eine falsche Prophezeiung erfüllen, die nach jesuitischen Bedingungen aufgerichtet wurde. Ich bin nur am zeitlichen Rahmen interessiert. Alle Tiere sind da. Sie können 2024 anfangen, es durchzuführen. Sie werden nicht zu lange warten wollen, denn was wäre, wenn sie ein graues Haar bekommen würden?
Ja.
Dann können sie nicht mehr gebrauchen, stimmt's? Kommen wir also im Strom der Zeit den Ereignissen der letzten erneuten Ablehnung von Jesus Christus näher?
Ja, und leider ist es mit Verführung verknüpft. Also wird es für viele Menschen wie das Richtige aussehen.
Es wird wie das Richtige aussehen, aber es wird der letzte Tropfen der öffentlichen Ablehnung von Jesus Christus als Erlöser der Welt sein. Möge Gott uns Weisheit geben. Studiert eure Bibel. Erkennt, wer der Tempel ist und schaut euch den Schauplatz an. Schaut euch an, was geschieht. Betrachtet es, als ob es ein Film wäre. Aber vergesst nicht, dass die Ereignisse, die dort stattfinden, die notwendige Dringlichkeit zeigen, um hier einige Änderungen vorzunehmen.
Stimmt.
Lass uns beten. Himmlischer Vater, die Welt lebt in einer Lüge. Alles um uns herum ist eine Lüge. Wir hatten darüber ja schon früher gesprochen. Aber unter all der Lüge kann man die Wahrheit finden. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. und niemand kommt zum Vater denn durch dich. Dein Gesetz ist Wahrheit und dein Wort ist Wahrheit. Hilf uns, dass wir uns an die Wahrheit klammern und nicht von der Lüge mitgerissen werden. Das ist mein Gebet. In Jesu Namen. Amen.
Amen.